Das Thema der heutigen Predigt. Ich habe zuerst gemeint, ich will sie nennen der Käse Gottes. Aber irgendwie bin ich jetzt auf feste Speise, oder? Es tönt ein bisschen besser als Käse Gottes und so. Gut, und das gehört auch noch dazu. Milch. Gut. Ja, hoi miteinander. Schön, dass ihr es geschafft habt. Heute Tavolata, auch wenn du also nichts mitgebracht hast, gell? Und bitte bleib da. Wir sind all herzlich eingeladen. Und wenn du Zeit hast, bleib da nachher. Einfach, dass ich das auch noch gesagt habe. Wir kommen ohne lange Umschweife zum dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Es enthält einige der wichtigsten und speziell auch für uns moderne Menschen relevantesten Worte Jesu. Und wieder sind sie eingepackt in eine kleine Geschichte. Also für die, die vielleicht besuchsweise hier sind oder neu, wir arbeiten uns so langsam durchs Johannesevangelium dieses Jahr. Vers 1, Kapitel 3, Vers 1, da war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Lieber nicht während der Predigt, also einmal jetzt, aber dann nachher nicht mehr. Während dem Leben gemeint oder nach dem Leben? Ja, aber das nehmen wir jetzt durch, die nächsten paar Sonntage. Du kommst einfach jeden Sonntag und dann weißt du es am Schluss vom Jahr. Gut. Und so stattete also dieser Mann namens Nikodemus Jesus einen Besuch ab. Und wir entnehmen dem Text, dass dieser Nikodemus ein offensichtlich sehr religiöser Mensch war. Denn erstens war er ein Oberster der Juden, oder? Will heißen, er war ein Angehöriger des Rates in Jerusalem und gehörte zur Stadtregierung und gleichzeitig verwaltete dieser Rat verwaltete auch die ganze Provinz Judäa für die römischen Oberherren, oder? Und um da dazu zu gehören, musste man ein gestandenes Mitglied der jüdischen Gemeinde sein. Zweitens gehörte Nikodemus auch zur sehr streng organisierten Partei der Pharisäer. Und wer da dazu gehörte, der musste einen Haufen über die Heilige Schrift wissen und einen entsprechenden Lebenswandel pflegen. Die haben da ganz streng aufeinander geschaut, sehen wir ja auch im Neuen Testament. Also Nikodemus oder Nikodemus, je nachdem, war alles andere als ein Heide, oder? Wusste mehr über die Bibel als du und ich, sehr wahrscheinlich. Und er war auch ein sehr ernsthafter Mensch, ein intelligenter Mensch und ein religiöser Mensch auch noch. Und trotzdem jetzt irgendwie mitten in seinem Leben, er ist wahrscheinlich schon nicht vorgerückten Alters, aber 50 ist er schon oder so. Plötzlich kommt dieser Nikodemus etwas Neuem auf die Spur. Er hat die Zeichen gesehen, die Jesus getan hat. Und war dadurch zur Erkenntnis gekommen, hey, irgendwie muss hier Gott seine Hand im Spiel haben. Und auf eine Art und Weise, wie er das noch nie gesehen hatte. Und das ist bis heute ein riesiger Unterschied, ob Menschen einen Glauben haben, der mehr oder weniger einfach aus religiösem Wissen besteht, was sie mal gelernt haben oder so, oder ob Menschen wirklich auch Erfahrungen machen mit dem lebendigen Gott, seine Zeichen sehen, oder? Und Zeichen bedeuten nicht unbedingt jetzt übernatürliche Vorgänge, wie wir das letzte Mal besprochen haben, Wasser in Wein verwandeln. Zeichen können jede Art von praktisch erlebbaren Erfahrungen mit dem lebendigen Gott sein. Was wir in den Zeugnissen gehört haben, auch das sind Zeichen, oder? Wir bekommen Zeichen. Und darum taucht Nikodemus jetzt bei Jesus auf, weil er solche Zeichen gesehen hat. Er kommt in der Nacht, was zur damaligen Zeit unüblich war. Und wir kennen den Grund nicht. Vielleicht war er am Tag zu beschäftigt oder vielleicht wollte er auch einfach nicht gesehen werden, eben von seinen Kollegen, den Pharisäern, oder? Weil diese hatten gleich von Anfang an, wo Jesus aufgetreten ist, öffentlich, hatten die Pharisäer ein Problem mit Jesus. Sie sahen die Zeichen auch, vielleicht, aber sie hatten trotzdem ein Problem mit diesem Jesus. Und das ist bis heute manchmal so. Eigentlich religiöse Menschen haben ein Problem, wenn Gott in irgendeiner Form wie aus seiner religiösen Schachtel steigt, in die sie ihn gesteckt haben oder in die sie ihn stecken möchten, oder? Ist einer der Gründe, warum es in der islamischen Welt, wo heute noch viele auf ähnliche Art religiös sind wie die Pharisäer damals, gibt es sehr viel Christenverfolgung. Das mögen sie nicht, das nervt die total, wenn da Leute reden von Gott als etwas, dem man begegnen kann, erfahren kann, der Zeichen gibt, oder? Sie haben ihren Koran und sonst gibt's nichts, oder? Und braucht's nichts und wollen wir nichts. Und so waren die Pharisäer damals auch. Und jetzt aber Nikodemus war ja auch ein Pharisäer, aber er war nicht so borniert wie seine Kollegen. Und er hatte den Schluss gezogen, den einzig richtigen Schluss, also wenn immer solche Zeichen passieren, dann muss das Gott sein. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist, oder? Das ist nicht die Aussage irgendeines Leichtgläubigen. Der hat sich das gut überlegt, hat mit dem irgendwie innerlich fertig werden müssen, dass jetzt da Zeichen passieren. Ein paar Worte zum Thema Zeichen. Ich bin selber durch Zeichen zum Glauben gekommen. Ich war nie in einer Sonntagsschule oder irgendeiner Gemeinde oder in einer Kirche vielleicht schon mal so als Tourist oder so oder bei einer Hochzeit, aber ich hatte bis zu meinem 24. Lebensjahr glaubte ich an keinen Gott, oder? Und trotzdem fing ich irgendwann dann an, überall Zeichen zu sehen. Zuerst überall Hinweise, Sachen, die ich mir nicht erklären konnte. Einmal ist kein Mal und zweimal ist Zufall. Aber wenn es immer weiter geht, und bei mir ging es über mehrere Monate so, kommt beim Dümmsten kommt irgendwann der Verdacht auf, hey, also irgendetwas Höheres muss es geben. Also das kann ja nicht sein so. Weiter ging es bei mir damals nicht. Ich habe angefangen so irgendwie zu studieren, was das sein könnte da oben. Und weiter geht es jetzt bei Nikodemus auch nicht. Er hatte diese Zeichen gesehen, hatte Erfahrungen gemacht, die ihn auf Gott hinwiesen. Aber er wusste nicht, was damit anfangen, und er sah den größeren Zusammenhang dieser Zeichen auch noch nicht. Also das, was Jesus das Reich Gottes nannte oder nennt. Und hier noch ein kleiner Wörtli-Check, oder? Was ist ein Reich? Wir kennen den Begriff aus der Geografie, die von uns, die zugehört haben in der Schule, kennen den Begriff aus der Geografie, Frankreich, oder? Das Reich der Franken offensichtlich, Österreich, oder? Das östliche Reich, das russische Reich. Solche Reiche waren durch den Einfluss ihres Herrschers definiert. Ein Reich reichte so weit, wie der Einfluss des Herrschers reichte. Ha? Etymologie nennt man das. Hoffentlich stimmt's. Also, und wer in so einem Reich geboren wurde, gehörte praktisch automatisch zu diesem Reich. Reich Gottes läuft es ein wenig anders. Weil das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus, oder? Und man muss auch in das Reich, aber man muss auch in das Reich Gottes hineingeboren werden. Doch das geschieht nicht durch unsere natürliche Geburt, sondern wir müssen eine Wiedergeburt erleben. Wir müssen einen radikalen Neuanfang müssen wir erleben. Sonst, sagte Jesus, sage nicht ich, aber Jesus sagt, dass wer diese Wiedergeburt nicht erlebt hat, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Und das war eine doch eher abgefahrene Botschaft für Nikodemus damals, oder? Gerade weil er mit seinem religiösen Hintergrundwissen er wusste viel, aber er konnte damit nichts anfangen. Und uns modernen Menschen geht es oftmals auch nicht besser. Darum ein paar Gedanken aus heutiger Sicht zu dieser, das ist Kernbotschaft Jesu, oder? Die Wiedergeburt. Und ein paar Gedanken aus heutiger Sicht. Der natürliche Mensch, was Jesus, oder die Bibel sagt, redet diverse Male über diesen Vorgang mit verschiedenen Worten, damit es alle verstehen. An einem anderen Ort ist die Rede davon, dass der natürliche Mensch als geistlicher Mensch wiedergeboren werden muss, um das Reich Gottes zu sehen. Das meinte Jesus, oder? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Später wird es der Apostel Paulus folgendermaßen ausdrücken, das sage ich euch aber, liebe Brüder, und es gilt auch für Schwestern, oder? Das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht ererben können. Nikodemus war ein Mensch aus Fleisch und Blut, hatte viel Religiöses gelernt, alles gut, war nichts falsch mit ihm, oder? War interessiert an Gott, glaubte an Gott, aber es reicht nicht, weil Menschen aus Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Es braucht wie eine Art eine geistliche Komponente. Diesen Teil der Predigt werden wir am nächsten Sonntag noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Heute habe ich wochenlang mit mir gerungen, damit ich ein paar Anwendungen machen kann, jetzt auf die Tabulata. Aber das stimmt auch. Und ich denke sonst nicht so in diesen Bahnen, aber wenn der geistliche Mensch wiedergeboren wird, kommt er wie als Baby in diese Welt. Es ist der Anfang einer Entwicklung, es ist nicht die ganze Entwicklung, oder? Haben wir ein Baby irgendwo? Schwenk's mal hin und her. Oder schläft es? Schläft. Ah ja, genau, oder? Der muss sich entwickeln, oder? Danke. Du kannst einen extra Mohrenkopf haben für deine Mitarbeit da. Oder? Und das Ziel unserer Entwicklung ist nicht diese Welt, dass wir gross herauskommen in dieser Welt, vielleicht schon auch, ist auch ein gutes Ziel, aber das eigentliche Ziel unserer Entwicklung ist die nächste Welt, oder? Aber wir werden schon in dieser Welt wiedergeboren, müssen wiedergeboren werden, sonst sehen wir gar nichts von dieser nächsten Welt, oder? Und zu diesem Zweck wird jedes wiedergeborene Baby Gottes oder so, jeder wiedergeborene geistliche Mensch wird auch in eine Familie hineingeboren, die Familie Gottes, welche ist, wie die Bibel uns sagt, die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, das ist die Familie Gottes, oder? Und er will zwei Mohrköpfe, nicht nur einen, also gut, anderthalb, hä? Darum hat die Gemeinde so einen zentralen Platz im Plan Gottes für uns Menschen. Sie ist der Ort, wo der geistliche Mensch Nahrung erhält. Und zwar eben geistliche Nahrung, die es in der Welt draußen nicht gibt. Die Welt der Welt draußen gibt sehr viel Material, das überall herum schwappt, aber es ist nicht, und es gibt sehr viel Nahrung, aber es ist nicht geistliche Nahrung. Aber die Bibel braucht, die Bibel sagt, wir brauchen diese geistliche Nahrung, damit wir wachsen können. Und sie redet von zwei Kategorien, Milch als erstes, oder? Milch haben wir hier. Karité et Prix, Milch, so. Und es ist eine Art des Grundnahrungsmittel und Kräftigungsmittel für den geistlichen Menschen. Menschen, die in die Gemeinde kommen frisch, sollten so viel wie möglich, so regelmäßig wie möglich Milch trinken. Das Wort Gottes kennenlernen, Familie Gottes kennenlernen, in die dich Gott gestellt hat. So wird man groß und stark. Es ist für ein Baby keine gute Idee, irgendwo auf dem Feld draußen allein aufzumachen. Kommt meistens nicht so gut raus. Wir brauchen geistliche Nahrung. Aber der geistliche Mensch lebt nicht nur von Milch, oder? Sondern je länger er unterwegs ist, desto mehr braucht er noch etwas anderes. Denn wie der natürliche Mensch auch nicht ein Leben lang Milch trinken kann oder will, muss man irgendwann umsteigen auf feste Speise. Das ist jetzt eben das hier, oder? Und ist mega wichtig für den geistlichen Menschen, dass er irgendwann umsteigt auf feste Speise. Es gibt große Kirchenorganisationen, wo es keine feste Speise gibt. Es gibt nur Babynahrung. Das ist nicht gut für die Entwicklung. Irgendwie braucht es diese feste Speise. Hebräer 5 sagt, feste Speise aber ist für die Vollkommenen. Also Leute, die es wirklich gecheckt haben, aber auch die müssen noch irgendetwas zu sich nehmen, sonst fangen sie an, geistliche Mangelerscheinungen zu entwickeln oder am Schluss verhungern sie ganz. Das geht zwar sehr lange, oder? Feste Speise wie dieser Käse hier, oder? Kalorienbomben, so St. Galler, was ist es? Bodenseekäse und Appenzeller Käse. Appenzeller Bergkäse. Und das ist feste Speise für den natürlichen Menschen, wenn du dir da die Hälfte abschneidest und das jetzt dann isst nachher während der Tabulata, dann bist du für den Rest des Tages gefüttert, oder? Und jetzt der Ort, wo gibt es feste Speise, oder? Und ich hatte angefangen diese Predigt unter dem Titel der Käse Gottes, oder? Und jetzt käme noch eine lange Geschichte, wie ich Mühe hatte, mich einzubringen in die Gemeinde, weil ich mit Hauskreisen nichts anfangen konnte und dass ich immer irgendwie einen Käse fand, oder? Und warum soll ich mich da mit Fremden treffen und ich mache das nicht gern und ich schaue lieber fern oder so. Aber es ist, Hauskreis ist eben nicht irgendein Käse, sondern kann eben feste Speise für uns werden, wenn wir unter Menschen, mit Menschen ein bisschen einen näheren Kontakt eingehen müssen, als wir das in der Gemeinde, hier kommt man und geht man. Die meisten von euch, ich bin mega beeindruckt, wie ihr immer pünktlich kommt hier, um 10 Uhr sind alle schon hier und so. War das in einer anderen Gemeinde? Oder? Aber dieses Konzept der geistlichen Familie, Brüder und Schwestern, die Vaterschaft Gottes und Brüder haben und Schwestern haben und Jesus als den Erstgeborenen, er ist auch in einem Hauskreis, oder? Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene, Jesus, oder? Machen wir, was wir lernen im Hauskreis, glaube ich, was ich gelernt habe dort, ist, dass wir aus der am Sonntag aus geschenkten Milch hier, oder? Haben wir im Hauskreis lernen müssen, selber feste Speise zubereiten, Kalorien aufbauen und unserem Glauben im Alltag draußen Kraft und Stabilität zu geben. Und ich habe das im Hauskreis gelernt. Ich bin nicht damit geboren worden. Wirklich nicht, oder? Habe hier zwei verschiedene Käse, oder? Der Käse Gottes kommt in verschiedenen Sorten. Eine andere Sorte feste Speise ist das Mitarbeiten und Mittragen in unserer Gemeinde oder in deiner Gemeinde. Denn das Reich Gottes will kein Konsumartikel sein, sondern wir, die Gemeinde, sollen der Leib Christi sein. Das ist der Sinn der Gemeinde. Die Familie Gottes, haben wir gesagt. Seine Hände, seine Füße in dieser Welt, oder? Und wir sind zum Glück hier gesegnet mit einer gut funktionierenden Mitarbeiterschaftskultur. Über 100 Leute machen irgendein Jöppli bei uns, oder? Und so tragen wir, jeder von uns trägt Verantwortung für das Reich Gottes in unserer Generation. Aber das ist nicht der Sinn der Gemeinde. Ich glaube nicht, und das ist auch nicht der positive Effekt der Gemeinde, sondern der positive Effekt ist ein anderer. Mitarbeiten bei der Gemeinde ist oftmals nur ein Stress, oder? Ich musste am Samstagmorgen in den CC, dann hatte ich noch einen 10-Franken-Gutschein, habe ich vergessen, dann musste ich den noch holen und so, das schenke ich doch denen nicht und so, nochmal quer durch die Stadt und so. Mitarbeit im Reich Gottes ist oftmals ein Stress. Wo soll da der Segen sein? Was soll das bringen? Wer braucht so etwas, oder? Wir können selber Milch trinken, danke vielmals. Haben vielleicht noch Schokipuder dazu und so, dann schmeckt's noch besser, oder? Aber wenn du dabei bist bei einer Gemeinde und regelmäßig den Käse Gottes namens Mitarbeiter isst, dann kommt etwas tief hinein in deine Identität, oder? In deine Identität kommt etwas tief hinein. Die Tatsache nämlich, dass du nicht nur ein Hörer bist des Wortes, sondern eben auch ein Täter des Wortes. Und das ist eine andere Beziehung zu Gott, als wenn man nur immer zuhört. Darum einfach wollte heute euch allen, die eure Zeit immer wieder investiert in unsere Gemeinde, danken. Eure Zeit, eure Energie, eure Gebete, eure Kohlen, alles Mögliche investiert ihr in diese Gemeinde. Aber wir wollen uns klar sein, worum es geht, ist, dass die Gemeinde praktisch heute, also nicht nur jetzt unsere Gemeinde, aber die Gemeinde Jesu im Allgemeinen, alle Gemeinden zusammen, die weltweite Gemeinde Jesu, ist die einzig wirklich sichtbare, greifbare Manifestation des Reiches Gottes auf dieser Welt, das zu bringen Jesus gekommen ist. Und darum ist die Gemeinde so wichtig. Und es ist uns als Gemeinde ein Anliegen, euch alle herzlich einzuladen zu unserer heutigen Tavolata, früher so in neutestamentlicher Zeit, nannte man das Liebesmahl, oder? Es ist unser Liebesmahl. Wir lieben euch, oder? Also ich liebe schon auch ein paar von euch. Manchmal auch nicht immer, nicht mal die. Aber irgendwie, wenn wir so zusammen sind, gießt Gott etwas aus. Und wir wollen die Tatsache feiern, dass wir einen Ort haben, wo wir geistlichen Menschen Nahrung finden. Oder? Darum greift zu. Es gibt nicht nur Käse und Milch, es gibt auch noch Hotdogs und so. Und wo wir Wachstum erleben können, im inneren Menschen. Milch finden, feste Speise finden, Käse und Hotdogs und was es sonst noch gibt. Bleib ein wenig, es hat genug für alle. Knüpf ein paar Kontakte. Im Reich Gottes geht es nicht wirklich um Essen und Trinken, sondern es geht um Friede, Freude und Gemeinschaft im Heiligen Geist, steht irgendwo. Mach das heute. Wenn du Zeit hast, bleib und iss mit uns. Und dann reden wir ein bisschen und lernen jemanden Neuen kennen. Und dann ist es ein guter Sonntag. Auch das ist Gemeinde. Ich möchte euch noch segnen jetzt. Steht doch... Wenn ihr noch mal kommt. Ja, sicher. Also nachher kommt dann noch die Eva. Ja, spielt noch eins. Ihr spielt noch eins. Gut. Ich möchte euch noch segnen jetzt. Nicht mit den Äußerlichkeiten der Gemeinde, weil das kann man in einem guten Restaurant wahrscheinlich fast so gut haben wie bei uns. Aber mit dem innerlichen Segen der Gemeinde. Und das ist diese Identität, im Herz drinnen zu wissen, ich bin ein Jünger Jesu, du folgst Jesus nach, sie gehört zu Jesus. Diese Identität, das ist es, worum es geht. Und damit möchte ich dich jetzt segnen heute Morgen in allen Zweifeln, über allen Anfechtungen, trotz aller Ablenkung, trotz allem, was uns die Welt bringt, gut und schlecht und hoch und tief. Segne ich dich mit dem Namen Jesu und mit der Identität, die er für uns am Kreuz erwirkt hat. Dass wir Würstchen, sind Kinder Gottes, Mitglieder der Familie Gottes. Sei gesegnet mit dieser Identität. Das ist deine höchste Priorität. Wie viel oder du wenig du erreichst auf dieser Welt, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger, was du mal erreichen wirst in der nächsten Welt. Und da brauchst du den Namen Jesu noch mehr als hier. Sei gesegnet im Namen Jesu heute Morgen. Sei gesegnet mit dem Segen, zum Reich Gottes zu gehören. Nicht nur hin und wieder mal eine Nase voll zu nehmen oder wenn du gerade einen Hochgefühl hast, bist du wieder ein bisschen gut drauf, sondern tief innen zu wissen, ja, Jesus ist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Das ist meine Identität. Darauf baue ich mein Leben. Dort hat es für mich angefangen und zu ihm führt mein Weg. Sei gesegnet heute Morgen im Namen Jesu. Amen. Sie spielen noch ein Stück. Nachher macht Eva ihre Ansage. Hä?